Guten Morgen. Es ist schön, dass wir gemeinsam das Auferstehungsfest feiern dürfen und uns daran erinnern dürfen, wie groß die Liebe Gottes ist, aber vor allem an diesem Tag, wie groß die Allmacht Gottes ist. Das ist das, was wir oft vergessen im Leben und im Alltag mit lauter Problemen und Sorgen, dass man vergisst, wie stark und mächtig unser Herr ist, weil er Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Wir haben am Freitag gehört, wie Jesus gekreuzigt wurde und es war so ein richtiger Abstieg. Er starb ja nicht irgendeinen Tod, sondern den Tod eines Schwerverbrechers. Einen schlimmeren Tod gab es zu dieser Zeit nicht. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Seneca, den römischen Philosophen, der gesagt hat, man haucht so Stück für Stück seine Seele aus am Kreuz. Und Jesus starb diesen Tod und wurde dann in ein Grab gelegt, das Grab von Josef von Arimathea. Und es war das Grab eines reichen Mannes. Als Jesus starb für unsere Sünden, als Jesus starb diesen leidvollen Tod, war es ein Ende von diesen Erniedrigungen, die er erdulden musste. Ab da geht diese Erhöhung los. Wir haben das sehr schön im Philipperbrief mit dem Philipperhymnus, Philipper 2, 5 bis 11. Der Abstieg und dann der Aufstieg, der Name, der über alle Namen ist. Und Jesus wurde in das Grab eines Reichen gelegt. Jesus wurde von Nikodemus ausgerüstet mit Myrrhe und Aloea im Bereich von einem Reichen, 34 Kilo. Das war eines Königs würdig, was er da bekommen hat. Und er lag in diesem Grab, zumindest dachte man das. Und ich möchte mit euch einsteigen, wo die erste Begegnung war mit dem Auferstandenen. In Lukas 24, 1 bis 12. Auferstehung, Lukas 24, 1 bis 12. An dem ersten Tag der Woche, aber ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten seiner Worte und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus, Mutter, und die übrigen mit ihnen. Und sie sagten dies zu den Aposteln. Und diese Rede schien ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft und als er sich hineinbeugt, sah er nur die leinenen Tücher und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Wir haben den ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag, das war auch lange so. Und wir sehen, dass diese Frauen auf dem Weg zu diesem Grab sind. Wir wissen von den Jüngern aus dem Johannesevangelium, die haben sich verschanzt. In der verwinkelten Stadt Jerusalem haben sie verbarrikadiert und Jesus muss durch die geschlossenen Türen durch, um sie zu erreichen. Die Frauen haben den Mut, zu diesem Grab zu gehen und damit auch Flagge zu zeigen. Ich stelle mir das immer vor, wie das damals war für die Frauen, aber auch für die Männer, die Jesus gefolgt sind. Klar hatte Jesus das angekündigt, dass er sterben wird und auferstehen, aber es hatte sich in dem Moment alles andere als gut angefühlt. Sie waren irritiert. Sie waren traurig, sie waren frustriert. Ihr Rabbi war tot, ihr Meister war tot. Ja, in dem Sinn sogar ihr Gott, weil sie haben ja immer wieder erkannt, wer er ist. Aber sie konnten es nicht ermessen, was das alles bedeutet. Sie waren an einem absoluten Tiefpunkt. Vielleicht ist es auch gerade deine Situation jetzt in diesen Tagen. Wir haben ja viele große Ereignisse. Pandemie ist mal für jetzt beendet, wer weiß, was noch kommt. Wir haben große Ereignisse in der Weltgeschichte, verändernde Dinge in der Ukraine. Und es gibt natürlich auch viele persönliche Ereignisse, die sich nicht gut anfühlen. Probleme an der Arbeit, Probleme in der Ehe, Probleme mit Kindern oder Probleme mit Eltern, soll es ja durchaus auch geben. Und dann kämpft man da und ist dann in so einem Punkt angekommen. Diese drei Tage, die die Jünger und Jüngerinnen durchlitten haben, waren nicht einfach. Sie waren nicht einfach, weil sie natürlich gesehen haben, wie ihr Herr und Meister den Tod eines Schwerverbrechers gestorben ist. Es war nicht einfach, weil sie gar nicht wussten, wie es weitergeht. Und ist es nicht auch oft unsere Situation? Wie geht es denn jetzt weiter? Wie sieht denn das aus? Manchmal kann man noch bis heute denken, aber man will sich gar nicht vorstellen, was in einem Jahr ist. Das finde ich übrigens spannend, wenn wir nächstes Jahr Ostern feiern, wie dann die Dinge stehen. Gott weiß es. Aber wir dürfen auch eins wissen, in dieser Leidenszeit wird es immer nur eine kurze Phase sein. In Römer 8,18 schreibt Paulus, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die in uns offenbart werden soll. All das, was jetzt passiert, alles, was jetzt kommt, wird nichts im Vergleich sein zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Diese Herrlichkeit, das griechische Doxa, damit hat man früher den Sternenhimmel beschrieben. So herrlich war das. Und wer das schon mal so erlebt hat, weit ab von irgendeiner Stadt, den Sternenhimmel in der Klarheit, das ist einfach nur herrlich und man kann Gott nur loben und preisen, was er geschaffen hat. Und jetzt nehme ich das mal rein in diese 3 Tage. Die 3 Tage waren hart. Es war hart für die Jünger, es waren hart für die Frauen und sie haben einen ganz schweren Gang zum Grab. Sie denken, er ist tot. Sie denken, der liegt da drin. Und sie machen das, dass sie zum Grab gehen, aus einem einzigen Grund, weil sie Jesus lieb haben. Sie wollen ihm die letzte Ehre erweisen. Sie wollen ihn fürs Grab bereit machen. Es war so üblich, wie schon gesagt, Jesus wurde wirklich mit Dingen ausgerüstet, die für eines Königs würdig waren. Aber sie gehen dorthin, trotz aller Gefahr, dass sie auch vielleicht verhaftet werden als Jüngerin eines Aufrührers. Sie gehen dorthin, weil sie Jesus lieb haben. Ich finde es so spannend, dass Paulus am Ende seines Lebens im 2. Timotheusbrief, kurz vor seiner Hinrichtung, und der Brief ist sozusagen dein Testament an Timotheus, dass er schreibt an Timotheus, fortan liegt für mich bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Paulus hebt es am Ende seines Lebens hervor, ich habe Jesus lieb. Und das, was für mich bereit liegt, das ewige Leben, dieser Siegeskranz der Gerechtigkeit, nämlich Gottes Gerechtigkeit, dass wenn wir an ihn glauben, dass wir in den Himmel kommen, liegt für mich bereit. Und am Ende stellt er gar nicht mehr die Frage, was kannst du alles leisten, was hast du alles in deinem Leben erreicht, sondern eine zentrale Frage steht im Raum, liebst du Jesus? Und das ist die Frage des Glaubens. Es ist nicht die Frage, wie oft du die Bibel gelesen hast. Es ist auch nicht die Frage, ob nach außen und nach innen hin alles stimmt. Das kriegt man eh nicht hin. Sonst ist diese eine Frage, hast du Jesus lieb? Und diese Frage regelt alles. Wenn du sagst, ich habe Jesus lieb, weil ich weiß, dass er mich unendlich liebt und an diesem Kreuz auch gezeigt hat, wie sehr er mich liebt, dann ist alles andere, nämlich ob wir beten sollen, ob wir Bibel lesen, ob wir seine Gebote halten, zweitrangig, weil ich das mache, weil ich Jesus liebe. Und genau das ist die Frage vielleicht heute Morgen, dass wir vielleicht trotz schwerer Zeiten, trotz unsicherer Zeiten, trotz dessen, dass es vielleicht gar nicht friedlich ist in unserem persönlichen Leben und schon gar nicht in der Weltgeschichte, trotzdem diesen Frieden in Gott haben mit dieser Frage, ich habe Jesus lieb, habe ich Jesus lieb? Ja. Und diese Frauen gehen dorthin zum Grab, nicht die Jünger, die Frauen wohlgemerkt, aber es ist immer eine spezielle Geschichte mit den Frauen in der Bibel. Die machen das ganz toll. Die gehen dorthin, weil sie Jesus lieb haben. Und es war ein schwerer Gang. Nochmal, sie wussten ja nicht mal, ob der Stein noch irgendwie wegkommt. Wir können es nachlesen, Markus 16,4, sind sie auf dem Weg und machen sich Gedanken darüber, wie sie den Stein wegbekommen. Schwere Gänge im Leben, schwere Gespräche, schwerer Gang zur Arbeit, Sorgen und Ängste, schwere Zeiten, wie man sie vielleicht gerade im Leben durchlebt. Und dann die Frage, hast du Jesus lieb? Sie machen sich Gedanken darüber, wie sie überhaupt an Jesus rankommen, an diesen Leichnam. Weil, wie schon gesagt, der Stein war ja davor. Und der Stein, das war ein großer Stein. Das war das Grab eines Reichen. Das war so ein schöner, großer Stein. Man brauchte mehrere Männer, um den hin und her zu wälzen. Und diese Frauen gehen dorthin. Ich frage mich immer, wie sie das sich eigentlich gedacht haben. Haben sie gedacht, sie können vielleicht die Wachen bitten, dass sie es öffnen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht war es aber auch im vollen Vertrauen. Sie haben sich diese Frage gestellt, was ist mit diesem Stein? Kommen wir überhaupt dahin? Oder war es im vollen Vertrauen darauf, dass Gott da schon eine Lösung hat? Und wisst ihr was? Das hatte er schon. Jesus hat dieses Problem schon gelöst. Der Stein war nicht mehr davor. Das Grab war offen. Jesus hätte übrigens auch auferstehen können, ohne dass der Stein weg war. Aber darum ging es nicht. Dieses Grab sollte offen sein als Zeichen dafür, dass man sieht, dass er auferstanden ist. Dass man sieht, dass dieses Grab leer ist und dass auch jeder hineingehen konnte. Jesus hatte dieses Problem schon gelöst. Ich finde es übrigens spannend auch für uns. Ne? Wir haben manchmal so viele Probleme im Leben, wo wir uns Gedanken machen, wie können wir das angehen, wie können wir das lösen, wie können wir das machen. Und dabei hat Jesus schon lange eine Lösung. Und manchmal ist es der Weg des Vertrauens, der Weg des Glaubens, was ja das Gleiche ist wie Vertrauen, und der Weg daran, dass man ihn einfach lieb hat und sagt, ich gehe auf deinen Wegen. Und egal wie die Umstände jetzt gerade sind, ich bleibe bei dir, o Herr. Dass er bei uns ist, dass er uns liebt, dass er uns trägt, dass er uns festhält, das ist klar, das steht in der Bibel. Aber meine Entscheidung zu sagen, ich halte an ihm jetzt fest und ich bleibe an ihm, das ist das, wo wir vielleicht auch manchen Kampf angehen können. Und Jesus hat das Problem schon gelöst. Der Stein war weg. Diese Frauen gehen dorthin und sie riskieren, wie schon gesagt, viel. Sie hätten verhaftet werden können als Jüngerinnen. Wir wissen später, ne, Saulus, der später zu Paulus wird, verhaftet Frauen und Männer. Sie werden explizit erwähnt. Und sie sterben dann auch den gleichen Tod wie die Männer. Das ist auch in der frühen Christenheit so. Und sie riskieren diesen Weg zu Jesus, weil sie ein Risiko eingehen. Sie wollen klar Flagge zeigen, uns ist dieser Jesus wichtig. Ihr, mein Jesus, ist mir wichtig. Ich möchte mal heute Morgen fragen, wann hast du eigentlich das letzte Mal was für Jesus riskiert? Und ich rede jetzt nicht davon, dass man von der Klippe springt oder sowas. Ne? Das soll man nicht machen, das wissen wir seit Matthäus 4. Sondern dieses Risiko, von Jesus zu sprechen, obwohl es sich gar nicht gut anfühlt. Auf Jesus hinzuweisen, obwohl es vielleicht gerade so ist, oh, kann ich das jetzt sagen, was denken die anderen? Ich habe schon bemerkt, ich riskiere viel. Ne? eBay biete ich gerne mal was mit, manchmal auch über mein Budget. Ne? Oder manchmal ein Überholmanöver mit dem Auto. Vielleicht muss ich noch sagen, es ist ein Dacia, ne? Das ist dann schon nochmal Risiko, mit Halsgewissheit geht das. Aber es ist dieses Risiko beim Sport, ne? Doch nochmal drüber hinaus zu gehen. Vielleicht auch Risiko beim Wandern, wo man dann am Abhang entlang läuft, beim Klettern. Wir riskieren manchmal gerne viel, aber warum riskieren wir uns nicht oder auf Jesus volles Risiko gehen, im Vertrauen auf ihn? Im Vertrauen, dass sein Wort jetzt nicht leer zurückkommt, im Vertrauen, dass er das alles in der Hand hält. Und natürlich auch in dem Vertrauen zu lernen, eins, und das fällt uns so unglaublich schwer, abzugeben. Ich habe das nicht in der Hand. Ich kann dafür beten, das sollen wir und müssen wir, aber ich kann diese Dinge nicht beeinflussen. Risiko, auch mal das Zepter aus der Hand zu geben im Leben, man kann nicht alles planen. Aber vielleicht hatten diese Frauen auch diese Erwartung, dass er sein Wort hält. Und genau das ist dieses Risiko, wo wir doch darauf ausgehen dürfen, dass Gott sein Wort hält. Gott kann nicht anders als sein Wort halten. Und egal, was du tust, auch mit diesem Stein, der weggerollt war, dass sie hinkam, rechne immer mit der Kraft und Allmacht Gottes. Das Grab ist leer. Rechne immer mit der Vergebungskraft Gottes, rechne immer mit der Liebe Gottes und rechne immer damit, dass Gott alles in der Hand hält, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Auch wenn wir wirklich, wirklich immer Schwierigkeit haben, in manchen schwierigen und finsteren Tälern zu vertrauen, Gott hat alles in der Hand. Das ist die Botschaft von Ostern. Gott hat Sünde, Tod und Teufel Einheit geboten. Warum glaubst du nicht, dass er auch in deinem Leben persönlich den Dingen Einhalt gebieten kann? Warum haben wir da manchmal so wenig Vertrauen? Und sie kommen hin, ne? Und als sie hineingegangen waren, ne? Das ist übrigens auch interessant, wenn man in das Grab ging, wurde man nach jüdischem Recht ja unrein, das interessiert die Frau noch nicht, später interessiert es Petrus übrigens auch nicht. Ne? Dann gehen sie rein, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Ich finde es so toll, diese Botschaft der Engel. Was schaut ihr auf das Grab? Was schaut ihr auf das Leid, auf den Tod? Blickt nach oben, blickt auf ihn. Im Psalm 121 steht, ne, woher kommt meine Hilfe? Ich sehe auf zu den Bergen. Und die Berge können einerseits der Sitz Gottes sein, andererseits kann auch in der Antike die Berge gewesen sein, der Sitz der Räuber, also wo Gefahr droht. Aber wisst ihr, was das auch bedeutet? Im Umkehrschluss, wenn ich sozusagen die Räuber auch im Blick habe und die Berge und die Bedrohung, kann ich mit meinem Gott sogar allen Bedrohungen in die Augen schauen. Wie David das gemeint hat, wissen wir nicht, ob die Berge Bedrohung waren oder Sitz Gottes. Aber eins ist klar, ich blicke nach oben. Ich bin bereit, sogar auf Jesus, auf Gott zu schauen. In Johannes 11, als Jesus Lazarus auferstehen lässt, betet er. Aber es steht explizit drin, er hob den Blick nach oben. Und das ist eine innere Einstellung. Wir sind oft so, dass wir den Blick nach unten, die Probleme, Sorgen, Krankheit, Ängste, Sünde, auf das, was schief geht. Ich fand es mal so interessant, als es mal jemand gesagt hat, ne, du kommst in eine Küche rein, das sind 100 Kacheln, eine ist kaputt, welche fällt dir auf? Also mir fallen die 99 guten auf, ne, natürlich, ganz klar. Es ist spannend, gell? Man könnte sich über die 99 schönen freuen oder das ist eine kaputt, das geht ja gar nicht. Und genau das ist es, wo blicke ich hin? Bin ich bereit, den Blick auch im Gebet aufzuheben auf den Sieger? Und wenn in 1. Korinther 15, 57 steht, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, hat Jesus die elementaren Fragen unseres Lebens geklärt. Nämlich, was ist mit Sünde? Das, was uns zerstört, Sünde, wir hatten es am Freitag ausführlich, Avon im Hebräischen, diese Rebellion gegen Gott, die Zielverfehlung in unserem Leben. Was ist mit diesen Dingen wie das Leben nach dem Tod? Was kommt denn danach? Ist das alles zu Ende? Sondern nein, Jesus hat da Antworten drauf und er hat sogar den Teufel noch nebenbei besiegt. Und das ist die Botschaft, das ist dieser Blick nach oben. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, diesen Blick nach oben, gleichzeitig aber auch den Blick nach außen, dass Menschen ihn kennenlernen und diese Hoffnung, die Christus an Ostern uns gegeben hat, dass die wir da auch weitergeben. Und nochmal, Gott hat den Sieg geschenkt. Ne, griechisch Nike, das ist der Sieger. Es gibt auch eine berühmte Marke dazu. Hab's angezogen, war trotzdem kein Sieger im Sport. Aber es ist dieser Sieg, dieser Nike. Und das ist dieser Sieg, den uns Christus schenkt. Und nochmal, wir leben im Sieg. Das ist nicht ein Sieg, der mal stattfinden wird. Es wird nur das endgültige Gericht kommen. Es ist der Sieg, der stattgefunden hat an Ostern und daran gedenken wir. Leben wir erlöst im Sieg? Leben wir in der Freude Christus, die uns keiner nehmen kann, weil er der Herr ist über alles? Das ist die Osterbotschaft. Und Jesus hat an Ostern diese Fakten geschaffen, Glaubensfakten. Ja, es ist Glaube, es ist Vertrauen auf ihn. Es ist das, was er getan hat. Aber wenn Jesus gerade in der Beziehung oder in dieser Geschichte zu Lazarus sagt, in Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und dann kommt der ganz wichtige Satz zu Martha. Glaubst du das? Vertraust du mir, dass dieser Tod besiegt ist, dass es am Ende alle Tränen abgewischt werden, kein Leid mehr gibt und kein Geschrei. Und nochmal, dieses Bild, ich finde es so schön und tröstlich, wenn Tränen abgewischt werden, wird es auf dem Schoß des Vaters passieren. Man wischt auf Abstand keine Tränen ab, sondern es ist auf dem Schoß des Vaters. Und dann sagen es die Engel, denkt daran. Denkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war. Erinnert euch daran, was Jesus ihnen gesagt hat. Und auch für uns. Es ist so wichtig, dass wir uns täglich daran erinnern, was Jesus uns als Wahrheit in unser Leben sagt. Denkt daran. Als Josua vor der schwierigen Aufgabe stand, das Heilige Land einzunehmen, mit einem Volk, was manchmal so war, mit Völkern, die ziemlich feindselig waren. Wir wissen von Riesen, die dort waren. Kriegt er eine Zusage Gottes und natürlich einen guten Rat. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Josua 1,8. Und dann kommt noch Josua 1,9, sei getrost und unverzagt, ich bin bei dir. Josua musste trotzdem da durch schwierige Zeiten durch und er musste dann auch später einiges mit den Leuten aus seinem eigenen Volk klären, was auch nicht einfach war. Aber Gott war bei ihm. Und er kriegt diese Ermahnung, lasst das Wort, Kolosser, reichlich unter euch wohnen. Nämlich genau das ist es, was Gott uns gegeben hat. Sein Wort, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte nicht. Wisst ihr, wir hören manchmal so viel, wir lesen Nachrichten, wir lesen manchmal WhatsApps, manchmal auch nicht. Ich merke zum Beispiel, dass ich manchmal WhatsApps nicht richtig lese, was dann manchmal zu Missverständnissen führt. Aber wir machen so viele Dinge, wo wir uns füllen mit allem. Ich möchte euch ermutigen, füllt euch mit Gottes Wort und lasst es reichlich unter euch wohnen. Denn das ist gut und in voller Liebe zu dir geschrieben. Und das ist gut, wo wir auf unseren Wegen gehen, dass Gottes Wort, wie es im Psalm 119 steht, eine Fußesleuchte ist. Unter Gottes Wortes Führung ins Leben gehen. Jetzt in die nächste Woche, egal ob du Urlaub hast oder Urlaub fährst oder noch arbeitest, nimm Gottes Wort und lass dich von ihm führen. Er ist da und hat in tiefer Liebe zu dir gesprochen. Und vielleicht denkst du, es ist schwierig, ja. Aber auch Gottes Wort überführt uns im Guten und es überführt uns in der tiefen Liebe. Wenn wir das Wort Gottes lesen, und daran sollen wir auch gedenken, dann erkennen wir, wo manche Dinge vielleicht schieflaufen in unserem Leben. Nicht an den anderen immer denken, sondern an einen selber. Wo mache ich was falsch? Wo betreibe ich Sünde? Und dann ist es doch Gottes wunderbare Liebe, die sagt, hey, jetzt siehst du es? Aber ich gebe dir auch eine Lösung vor. Auch für das ist Jesus gestorben. Jesus lässt uns in unserer Not nicht allein, so wie es manche Menschen machen. Sie weisen gerne auf unsere Fehler hin und dann stehen wir da. Und was mache ich jetzt damit? Mich schlecht fühlen? Manche brechen dann in Rebellion aus. Ne, jetzt erst recht. Ich spüle nicht richtig ab, jetzt spüle ich erst richtig nicht ab. Ne? Nur Hälfte. Muss mal halt auf der einen Hälfte essen. Aber es ist dieses, wo Jesus uns Lösungen vorgibt, wo er sagt, okay, das geht schief. Das sage ich dir auch ganz liebevoll. Aber ich sage dir auch, was du damit machen kannst. Und auch dafür steht das Kreuz, diese Hoffnung, ich muss mich nicht mehr pressen lassen, ich muss mich nicht mehr knechten lassen, sondern ich habe eine Freiheit. Die Freiheit der Vergebung, die Freiheit der Veränderung. Und egal, was war in deinem Leben, egal wie gebrochen deine Biografie ist, Christus ist größer. Egal, was schief ging, was vielleicht auch jetzt gerade schief geht, Jesus ist größer. Hör nicht auf zu vertrauen und hör nicht auf zu glauben. Und die Engel sagen, gedenk daran, erinnere dich daran. Und wisst ihr was, nichts anderes machen wir hier in der Gemeinde. Wir erinnern uns daran, wie groß und herrlich Jesus ist, ganz speziell heute in diesem Gottesdienst. Wir erinnern uns daran, dass Jesus größer ist als dieser Ukraine-Konflikt. Wir erinnern uns daran, dass Jesus alle Hintergründe kennt, die ich nicht kenne, wo man vielleicht misstrauisch werden könnte über manche Aussagen in der Pandemie und sonst irgendwas. Jesus weiß das alles, also befehlen wir es ihm an und gehen treu mit ihm durch dieses Leben. Die Frauen erinnern sich, dass Jesus das alles gesagt hatte. Und wisst ihr was? Jesus sagt viel zur jetzigen Situation. Vielleicht nicht zur Politik in der Ukraine, aber er sagt uns, wie wir uns verhalten dürfen, nämlich im vollen Vertrauen auf ihn zu gehen. Und was machen diese Frauen damit? Die bilden jetzt keinen Frauenkreis und diskutieren das aus, sondern sie gehen los und sagen es den Elfen. Ne? Mir hat jemand gesagt, da gab es ja schon Elfen, gab es da auch Zwerge, aber es sind natürlich die Elfen gemeint, die zurückgeblieben sind ohne Judas. Und sie gehen dorthin und geben es ihnen weiter und sie sagen genau das, was sie erlebt haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Freude unendlich groß ist, weil Gottes Wort hat sich erfüllt. Und sie gehen dorthin und sagen, Mensch, wir haben es gesehen, die Engel haben uns das bezeugt, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Und dann haben wir da ein knallhartes Urteil. Und diese Reden schienen ihnen, den Apostel übrigens, wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Ja, lasst uns offen drüber reden, Zeugen Christi haben es nicht einfach. Das ist so. Das wird vielleicht mancher dir auch schon gesagt haben, das ist doch blödes Geschwätz. Das ist doch doof, was du da erzählst. Das kann man doch heute nicht mehr glauben. Ging den Frauen, den ersten Zeugen, am Grab genauso. Übrigens, Frauen wurden damals in die Zeugenschaft gar nicht berufen, weil man eben gesagt hat, es ist Geschwätz. Also auch wenn eine Frau alles gesehen hat, den Mord und was weiß ich und genau wusste, wer es war, hatte man sie vor israelitischen, jüdischen Gerichten nicht gehört, nur Männer zählten. Und Jesus ruft die Frauen als erste Zeugen auf. Und sie waren die Ersten, die es gesehen, erlebt hatten. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dieses Geschwätz von dieser Botschaft. Ich kann es nicht glauben. Wir verkündigen den Sieg Christi in einer Zeit, wo viele Leute sagen, das geht doch gar nicht. Wo viele Leute auch persönliche Erlebnisse haben. Aber ich finde es so schön, dass Jesus klare Worte findet und die Frauen ruft und sie reden. Das Interessante ist, und jetzt kommt wieder dieses schöne Bild von Gottes Wort. Es machen sich dann doch zwei auf. Hier wissen wir nur von einem Johannesevangelium, wissen wir, dass der Johannes auch mitgeht. Zwei von den Jüngern machen sich auf zum Grab aufgrund dessen, was die Frauen ihnen berichtet hat. Ist eigentlich interessant, ne? Sie sagen, es ist wie Geschwätz und trotzdem hat es eine Wirkung bei den Männern, zumindest bei den Zweien. Und darum möchte ich dir heute Mut machen, auch wenn du das Gefühl hast, manchmal, man gibt dir das Gefühl, es wäre nur Geschwätz. Es tut sich etwas, auch wenn wir es nicht sehen. Es tut sich etwas, auch wenn wir es nicht genau merken. Und zwei machen sich auf. Es ist dann Petrus und dann auch Johannes. Aus dem Johannesevangelium wissen wir es. Und Petrus geht ganz ungeniert rein, obwohl er dann eigentlich unrein wird, aber er will es sehen. Und er ist der Erste, der hineingeht. Johannes geht dann zögerlich auch hinein. Mir geht ein Licht auf. Super. Und dann gehen die dorthin. Aber sie gehen, warum? Weil die Frauen gesagt haben, geht dorthin. Und darum mach weiter Menschen Mut, im Glauben zu gehen, im Vertrauen auf Jesus, in der Vergebung, in der Liebe. Mach weiter Menschen Mut. Und noch etwas, ob Menschen sich bewegen, das hängt nicht von dir ab, sondern allein von Jesus. Was Jesus will, ist, dass wir auf ihn hinweisen und dass wir seine Zeugen sind. Und diese Zeugenschaft, die damals angefangen hat, die geht hier in unserer Gemeinde weiter. Wir sind Zeugen Christi. Nicht Zeugen Jehovas, Zeugen Christi. Und es ist ganz, ganz wichtig für uns, dass wir das auch als wahre Zeugen weitergeben. Du hast was mit Jesus erlebt, darum sollen wir ja auch immer wieder danken. Du weißt, wer Jesus ist, gib das weiter. Und gar nicht in großen Worten, wir müssen niemand überzeugen mit Worten, sondern einfach nur dafür einstehen, ich glaube an ihn, weil mein Erlöser lebt. Und weil er was geschaffen hat, nämlich den endgültigen Sieg, egal was kommt. Und ich möchte euch am Ende dieser Predigt nochmal einen Vers sagen, den Paulus so schön hervorgehoben hat in Kolosser 2. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in den Satzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz genagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Der Schuldschein ist gelöscht. Die Satzungen, es wurde ans Kreuz genagelt. Das ist die wunderbare Botschaft. Ewiges Leben ist möglich, Vergebung ist möglich. Neues Leben, an Pfingsten kam der Heilige Geist, kam dieser Heilige Geist ins Leben, damit wir auch mit ihm leben können. Und dann, er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet. Paulus spielt hier auf was an, was die Römer gern gemacht haben. Sie haben nach siegreichen Feldzügen, oder zumindest wenn sie meinten, sie hätten siegreiche Feldzüge gemacht, einen Triumphzug durch Rom gemacht. Am Anfang stand der erfolgreiche Feldherr, der wurde gefeiert, und in diesem Triumphzug hat man dann die Gefangenen. Vercingetorix zum Beispiel von den Galliern wurde dann durchgeführt, durch Rom vorgeführt und es wurde bejubelt. Und das spricht Paulus hier an. Jesus ist im Siegeszug. Und alle Mächte, der Teufel geht gefangen mit und ist völlig entblößt und völlig entwaffnet. Das ist Ostern. Jesus ist größer. Eine ganz einfache Botschaft. Jetzt ist es an uns, im Vertrauen auf ihn zuzugehen und mitzugehen. Jesus ist größer. All das, was in dieser Welt passiert, alle Sünde, größer als der Tod, Teufel, Jesus ist größer. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Siegesbotschaft. Ich danke, dass du allmächtiger Gott, der allgegenwärtig und allwissend ist, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, aber dass du auch auferstanden bist und in diesem Sieg gehst. Und das ist unsere Botschaft. Es geht gut aus. Wir haben die Perspektive Ewigkeit. Danke für deine Treue, danke für deine Geduld und danke für deine unendliche Liebe, Herr. Und dass wir auch eingesetzt sind in dieser Welt als deine Botschafter, als deine Zeugen, die berichten können, mein Erlöser lebt. Danke für diese wunderbare Botschaft, gerade in diesen finsteren Zeiten. Und danke, dass du der Herr bist und bleibst bis in alle Ewigkeit. Amen.